dem Literaturpodcast des Literaturhauses Stuttgart, das regelmäßig Autorinnen und Autoren zum Literaturquiz einlädt. Diese Ausgabe ist unterstützt durch das Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg, das ebenfalls in Stuttgart ansässig ist. Mein Name ist Caroline Kallis und ich habe Dana Grigorcza eingeladen, eine Autorin, die bereits 5 Romane veröffentlicht hat. Und wenn man einen Roman von ihr in die Hand nimmt, weiß man, dass unvergessliche Figuren zugegen sind, dass es Dana liebt, zu fabulieren. Sei es die mordende Großmutter Barbarada im gleichnamigen Roman, die ihre Tochter mit einem Terroristen vermählen will, oder Victoria, die einen Banküberfall überstanden hat, in das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit. Dana Grigorcza, deren Großvater einst Bürgermeister im rumänischen Bukarest war, wurde 1979 genau dort geboren und lebt seit vielen Jahren mit ihrer Familie in Zürich. Ihr Dracula-Roman, Die nicht sterben, stand 2021 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und wurde 2022 mit dem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet. Ihr aktueller Roman, Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen, spielt in der New Yorker Kunstwelt der 20er Jahre und hat gleichzeitig eine Schriftstellerin der Gegenwart zur Protagonistin. Was also liegt näher, als über das Schreiben und die Kunst zu sprechen? Worum geht es also dieses Mal in Kapriolen? Um Romane als Palimpseste der Zeit, um Liebesszenen, die nicht kitschig sind, und Liebhaber in der Literatur überhaupt, um Bücher als Handschmeichler und als Fenster zu einem freien Leben im diktatorischen Kommunismus, um die unbekannte rumänische Literatur überhaupt, um die Sehnsucht und den ultimativen Erfahrungshunger, um die Frage, ob man alles im Leben für die Kunst ausschlachten darf, um die politische und individuelle Stimme im Schreiben, um Ethik und Ästhetik und das Wissen, dass Kunst nur durch Kapriolen entsteht. Und jetzt einfach viel Spaß beim Hören. Guten Morgen und ein herzliches Willkommen an Dana Grigorcza nach Zürich in die Schweiz. Guten Morgen, liebe Dana.
Guten Morgen, liebe Caroline.
Schön, dass du zugeschaltet bist. Schön, dass du Zeit hast, mitzumachen hier bei Kapriolen. Und das Lustige ist, liebe Dana, in deinem aktuellen Roman Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen ist mir das Wort Kapriolen, so heißt der Podcast ja, ist mir begegnet. Weißt du, wo der steht? Ist der Hast du dieses schöne Wort bewusst hineingegeben? Sonst sage ich es dir gleich.
Oh je, also bewusst sicher. Aber jetzt erinnere ich mich nicht mehr.
Und zwar, pass auf, das ist, wenn die Katze zwischen diesen Autos unterwegs ist und man denkt, sie ist überfahren und sie springt in Kapriolen quasi einmal wild umher. Das ist die Stelle, in dem dieses Wörtlein einmal fällt. Und da dachte ich, perfekt, Dana ist ein idealer Gast für unser wunderbares Quiz.
Oh, das freut mich sehr. Und ich liebe diese Stelle mit der Katze, die dann doch nicht überfahren wird.
Zum Glück, genau.
Ja, das ist der Moment, also der Moment, in dem sich die Blicke der zwei Protagonisten treffen.
Genau, insofern ein ganz magischer und verbindender Moment in diesem Roman, über den wir heute auch sprechen werden, aber auch über dein ganzes Schreiben, deine vielen Romane, die mittlerweile auch schon vorliegen, und wollen aber ganz gemütlich starten mit einer allerersten Quizfrage, wenn du soweit bist, liebe Dana.
Gerne.
Okay, dann pass mal auf, wohin ich dich als erstes entführe. Das Zitat, das jetzt gleich kommt, es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst einmal wählen zwischen Alexandre Dumas und dem Graf von Monte Cristo, ein Roman, der in einem anderen Roman wiederum von dir eine Bedeutung hat. In das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit kommt er nämlich vor. Oder aber ist das von Anton Tschechow, Die Dame mit dem Hündchen, übersetzt von Hertha von Schulz. Und du, in meiner Ausgabe vom Graf von Monte Cristo steht nur drin, übersetzt aus dem Französischen. Da steht kein einziger Übersetzungsname, was ich auch skurril finde, weil ich natürlich die Übersetzerinnen und Übersetzer immer gerne nenne, aber das kann ich in diesem Falle gar nicht. Also pass auf, die beiden Möglichkeiten hast du, also entweder die kleine Erzählung von Tschechow oder der große epochale Roman. Das Zitat geht so. Und in dieser Beständigkeit, in dieser völligen Gleichgültigkeit gegenüber Leben und Tod eines jeden von uns, ist möglicherweise das Unterpfand unserer ewigen Erlösung enthalten, der unaufhörlichen Begegnung des Lebens auf der Erde, der unaufhörlichen Vollendung.
Oh, das klingt nach Tschechow. Das klingt nicht nach Alexander Dumas. Ja, habe ich richtig geraten?
Du hast richtig geraten. Du hast richtig geraten, genau, genau. Aber es ist natürlich fies, weil ne, das eine so ein ganz, ganz kurzes Werk ist und das andere kann sich der Satz ja in hunderten von Seiten verstecken. Aber du hast vollkommen recht, es ist Tschechow.
Es hätte auch in die andere Geschichte gepasst. Aber so von der Formulierung her ist es klar, Tschechow.
Und du ahnst es vielleicht, warum ich Tschechow auch mit ins Gespräch gebracht habe, weil es gibt eine kurze Novelle von dir aus dem Jahr 2018, die Dame mit dem makrebinischen Hündchen heißt es. Also du hast tatsächlich dich ganz bewusst auf den Titel bezogen von Tschechow, die Dame mit dem Hündchen, ja. Aber gleichzeitig auch die Geschichte, die darin verhandelt wird, eine Liebesgeschichte von Anna, die sich auf einen Mann einlässt, der erst ihr Liebhaber wird und vielleicht dann auch mehr Fragezeichen. Und mich würde interessieren, was hat dich irgendwie an dieser Geschichte so fasziniert, dass du sie nochmal neu erzählen wolltest?
Ist eine geradlinig erzählte Liebesgeschichte, ohne Kapriolen. Also ich habe nach meinem Roman Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit, das wie ein Palimpsest daherkommt, also das ist die Geschichte einer Stadt, die Geschichte Bukarests, das passend zur Stadt erzählt wird, mit vielen Momenten, in denen die Protagonistin aus der Zeit fällt, sich erinnert, was an der Stelle war. Also die Orte sind mit vielen Zeitebenen aufgeladen. Und das habe ich sehr genüsslich geschrieben. Und ich habe mir diesen Ort literarisch markiert, mein Bukarest. Und danach wollte ich was ganz anderes schreiben, eben eine einfache Liebesgeschichte. Mhm. Eine einfache Liebesgeschichte erzählt auf der Kante, so ich wollte etwas ganz Großes riskieren, und zwar auf der Kante zum Kitsch schreiben. Weil das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit, da war viel Humor, aber auch viel Ironie drin. Und ich habe mir hinterher überlegt, dass Ironie doch ein leichter Kunstgriff ist. Also man kann alles retten mit Ironie. Man hat immer diesen doppelten Boden, der rettet. Und ich wollte etwas riskieren, und zwar in dieses zutiefst menschliche Aufdecken, diese menschliche Wagnis. Diese Wagnis, sich auch an Orten zu begeben, den Sehnsüchten hinterher, an gefährliche Orte, die man davor vielleicht verlacht hat. Ich wollte Tschechow über die Zeit und eine Antwort geben. Tschechow hat diese ganz tolle Liebesgeschichte, die Dame mit dem Hündchen, geschrieben, über einen Mann, der sich in eine jüngere Frau verliebt und eigentlich damit auch seine Jugend wieder zurückerlangen möchte. Also man versteht, warum er sich verliebt. Und auch wenn man vieles von dieser Liebe nicht versteht, weil die Protagonisten so unterschiedlich sind, aber es gibt so Momente, in denen man doch einen Einblick in ihre Seelenlandschaft bekommt. Und das ist alles ganz, ganz einfach erzählt. Also der Mann trifft, die treffen sich, die zwei Protagonisten treffen sich in Jalta am Meer, gehen eine Affäre ein, weil sie beide verheiratet sind, gehen eine Affäre ein und dann verabschieden sie sich voneinander und jeder führt sein Leben weiter und dann beginnen sie einander zu vermissen. Und der Mann geht die Frau suchen. Und es ist so eine klassische Liebesgeschichte, ein klassischer Aufbau. Und was passiert dann? Bleiben sie zusammen? Und ich wollte diese ganz einfache Geschichtsstruktur verwenden für eine zeitgenössische Erzählung. Mhm. Was ist heute eine unmögliche Liebe? Mhm. In unserer Gesellschaft ist so vieles möglich. Es gibt nicht mehr die alten Tabus. Und wenn ich die Geschichte nach Zürich bringe, in Zürich platziere, dann gibt es erst recht kaum noch Tabus. Und was kann die zwei davon abhalten, ihre Geschichte zu leben? Mhm. Und ich habe die Geschichte aus der Perspektive einer Frau erzählt, aus der Perspektive einer Balletttänzerin, die sich in einen jüngeren kurdischen Gärtner verliebt. Mhm. Also sie hier das Schwebende, das Leichte und er der Migrant, der mit seiner Cousine verheiratet ist und Kinder hat und Verantwortung trägt und eigentlich sich gar keine Affäre vorstellen kann, mhm. sehr mhm. niedergeschlagen ist, dass er das gemacht hat. Mhm. Sie ist auch älter und ist am Ende ihrer Karriere und hat schon alle Liebesgesten auf der Bühne gemacht. Und die Frage ist, welche Gesten bleiben ihr noch für ihr Leben? Und das ist alles ganz einfach erzählt. Also das ist so der Überbau, den man dann nicht erschwerend über die Geschichte spürt, sondern es fließt so leicht dahin. Es ist diese Liebesgeschichte, diese Frau, die einen Mann trifft und sie hat ein Hündchen und er versucht mit einem Biskuit ihr Hündchen zu sich zu locken. Und sie sagt, ja, versuchen Sie es ruhig, aber er wird nicht kommen. Es wird nicht kommen, das Hündchen. Mhm. Und dann kommen sie zusammen ganz leicht und vor dieser idyllischen Kulisse Zürich. Das hat mich auch fasziniert. Wie erzählt sich eine Geschichte hier in Zürich? Mhm. Also die meisten Schweizer Autorinnen und Autoren flüchten mhm. von hier, mhm. gehen nach Berlin, suchen so Orte, die mehr Widersprüche mhm. haben, mhm. Die eine schwierigere Geschichte haben, die kaputte Bauten haben. Also sie fürchten diese idyllische Politur von mhm. Zürich. Mhm. Und ich wollte aufzeigen, dass eigentlich Zürich genau der richtige Ort ist für so eine Liebesgeschichte, weil sie bespielt die Figuren nicht. Sie lässt die Figuren in Ruhe. Und wie eine Freundin von mir, die Psychologin ist, mir gesagt hat, da wo die unmittelbaren Bedrohungen wegfallen, beginnen die Psychosen.
Das ist schön.
Die Schweiz ist ideal für die Literatur, ist der perfekte Ort. Und ich genieße es so, dass, also so gut, es amüsiert mich und ich genieße es zu sehen, dass die meisten Schweizer Autoren von hier weggehen mit ihren Themen und mich dieser Ort ungemein inspiriert. Mhm.
Mir geht's ja auch so, dass ich dann immer, wenn ich einmal quer durch die Romane lese meiner Gäste, dass ich dann auch immer schaue, okay, wo gibt's eigentlich so Verbindungspunkte über diese Romane hinweg? Und mir ist aufgefallen, Dana, dass die Figur des Liebhabers eine ist, die eigentlich in fast jedem Roman vorkommt. Ne? Also auch, wir haben jetzt in Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen gibt es Regis. Wir kommen später noch genauer vielleicht auf ihn zu sprechen, aber auch in allen anderen Romanen gibt es immer diese eine Figur des Liebhabers. Und das fand ich total spannend, das zu beobachten, weil so häufig begegnet mir das in anderen Romanen eigentlich gar nicht, diese eine, ja vielleicht Sehnsuchtsfigur. Oder hättest du eine Vermutung für dich selbst, warum die Figur des Liebhabers immer eine ist, die sich durch alle Romane ein bisschen schleicht?
Das ist eine sehr gute Beobachtung, Caroline. Ja, es ist ein Ziel der Sehnsucht. Mhm. Und die Liebhaber Sind die so unterschiedlich von Buch zu Buch? Daran habe ich überhaupt nicht gedacht.
Mhm.
Vielleicht auch nicht, weil die sind aus der Perspektive der Erzählerin oder der Protagonistin in dem jetzigen Buch Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen ist dieser Regisse eine zwiespältige Figur, beziehungsweise er wird von der Protagonistin herbeigesehnt und als er da ist, wünscht sie ihn wieder weg und dann doch nicht. Und dann meint man, dass sie gar nicht zueinander passen und sie scheint ihn überhaupt nicht zu schätzen, aber gleichzeitig verhält sie sich so liebevoll und ja, dann aus ihrem Verhaltensweise her schätzend würde man sagen, dass sie doch sehr verliebt ist. Also es ist nicht das, was sie sagt über die Beziehung und das, was sie verlautbaren imstande ist, dann spricht vielleicht gar nicht ihrem Verhalten. Und das mag ich in der Literatur, dass das Gesagte von dem Verhalten und das Verhalten auseinanderdriften, dass da Raum bleibt für Interpretationen. Und hier ist das so. Also warum hat sie diese Beziehung über Jahre zu Regis? Warum kommen sie nicht zusammen? Warum aber kommen sie auch nicht voneinander los? Und warum baut sie ihn ständig in ihre Bücher ein?
Mhm.
Und ein Stück weit dient er ihr auch als Vorbild für ihre Constantin Avis-Figur.
Mhm. Und was ich vielleicht auch dachte, was vielleicht auch eine Interpretationsmöglichkeit dessen sein könnte, ist, dass du dich vielleicht auch dafür interessierst, was passiert, ich sag mal, auf der Bühne und was passiert vielleicht auch im Verborgenen, was passiert im Hintergrund, ne? Und das hast du eigentlich gerade ganz schön beschrieben, indem du gesagt hast, es fällt auch manchmal vielleicht das auseinander, was die Figuren tun und was sie eigentlich gerne tun würden, ne? Dieses Auseinanderklaffen von, das sage ich, das gebe ich preis, das ist das Leben, das ist die Bühne und das ist vielleicht das, was dann doch auch im Verborgenen geschieht.
Genau, und die unterschiedlichen Vorstellungen in einer Beziehung, das Bild, das mich, die Szene, die mich inspiriert hat für die Dame mit dem magrebinischen Hündchen, war eine Szene auf der Opernbühne hier in Zürich, eine Szene, der ich beigewohnt habe, als Statistin. Ich bin hier Statistin in Zürich in der Oper und ich war eine Balldame im Schwanensee, so totschick gekleidet in Samt, in einem maßgeschneiderten Ball, in ein maßgeschneidertes Ballkleid und stand auf der Seite, als der Vorhang zufiel und die Haupttänzer, der Schwan und der Prinz auf die Bühne eilten, um die schwierigsten Momente der nächsten Szene zu üben, schnell noch einzuüben. Und dann habe ich sie gesehen, wie sie getrennt voneinander einen vorgestellten Partner umtanzt haben, mhm. weil für jeden von ihnen war die schwierigste Stelle eine andere. Und ja, dann war der Prinz am Boden und hat sich gewälzt und dann hat er eine Frau liebkost, so eine Luftgestalt und daneben war tatsächlich die Prima Ballerina, die einen Prinzen so umarmt hat und sich von ihm hat heben lassen und um ihn herum gesprungen ist. Und dieses Nebeneinander tanzen einer Liebesszene hat mich eben zu dem Buch, zu dem Buch inspiriert, zur Dame mit dem maghrebinischen Hündchen. Und ich glaube, es ist auch immer mein Ziel geblieben, seit der Dame mit dem maghrebinischen Hündchen, auch immer bei den Liebesszenen etwas zu wagen. Mhm. Weil die Liebesszenen sind die schwierigsten Szenen in der Literatur. Da kann ganz vieles schief gehen. Da kann es ganz lächerlich werden. Aber ich finde das Spannendste an Kunst genau diese Momente, wo wir mit angehaltenem Atem denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann schief gehen. Und dann mit ganzer Empathie und Liebe das Tun der Figuren verfolgen.
Mhm. Vielleicht, bevor wir zur zweiten Quizfrage kommen, noch ein Wort zu Alexandre Dumas. Ich erzählte es schon, das Buch kommt ganz kurz vor in Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit, ein Roman, wo wir Victoria folgen, die eigentlich in der Bank arbeitet, aber gerade durch einen Bankraub so traumatisiert ist, dass sie erstmal eine Pause braucht. Und du hast es auch gesagt, es ist ein Buch, das auch Bukarest eigentlich als heimliche Hauptfigur hat. Und es gibt diese Szene, wo sie sich zurückerinnert eben an diesen Grafen von Monte Cristo und was sie mit den Büchern damals eigentlich gemacht haben. Ne? Also, dass sie quasi als Kinder, die eben, oder als Jugendliche, die nachgespielt haben und dass die Bibliothek auch so ein heimlicher Ort war, wo Victoria selbst sagt, ne, sie hat da heimlich eigentlich auch immer wieder in die Bücher reingeschrieben und ein bisschen die Geschichte verändert. Und das fand ich so eine unglaublich schöne Szene.
Ja, sie blättert in diese alten Bücher. Das Papier ist so schlecht. Manchmal sieht man so kleine Holzsplitter im Papier und die kratzt sie dann raus und mit diesen Holzsplittern auch den einen oder anderen Buchstaben. Also sie so kleine Veränderungen macht im Buch und denen ihr Abdruck aufsetzt. Und manchmal versucht sie, die Rückseite zu lesen, weil das Papier so durchsichtig ist, die Rückseite zu lesen, ohne umzublättern. Also die Geschichte ein bisschen vorwegzunehmen. Und das habe ich alles gemacht als Kind mit diesen qualitativ schlechten Büchern, die ich aus der örtlichen Bücherei oder aus der Schulbibliothek ausgeliehen habe. Man musste ganz lange warten auf die Bücher. Ich habe mich auch immer gut gestellt mit den Bibliothekarinnen. Also die waren ganz umworben. Sie hatten ihren Pult voller Blumensträuße und Konfekt. Und da habe ich die Bücher ausgeliehen. Ich habe sie in Zeitungspapier dann eingewickelt und habe die, damit nichts kaputt geht, und habe da vorsichtig geblättert wie in Manuskripte. Mhm. Und eben da war dieses Papier, die Beschaffenheit des Papiers hat mich sehr fasziniert, weil schon damals war das Buch für mich auch als Objekt sehr wichtig. Und das ist es auch geblieben. Also mir ist es immer so wichtig, dass meine Bücher schön sind, dass meine Bücher ein Handschmeichler sind, dass das Äußere des Buches auch dem Inhalt entspricht. Also dass das Cover keine Mogelpackung ist. Deswegen plage ich so die Covergestalterinnen, weil ich mir ganz viele unterschiedliche Vorschläge zeigen lasse und dann selber viele Vorschläge habe. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, wie ein Buch aussieht, weil das macht so das Gesamterleben, dass das Lesen ist ein Gesamterlebnis, oder? Es ist, was hält man in der Hand, wie blättert man, wie viele Seiten bleiben noch bis zum Finale Furioso. und wie ist das Papier? Und gibt es ein Lesebändchen oder nicht? Und wie ist die Schrift? Ich mag keine kleinen Schriften. Also mickrige. Ich kann jetzt, leide ich so darunter, dass ich viele Bücher, die ich gerne gelesen habe, als also Inselbüchlein habe. Die muss ich mir jetzt neu kaufen mit großer Schrift, weil ich mag so das Großzügige. Das gehört für mich dazu, so, dass es großzügig daherkommt, nicht billig. So. Es muss bereit sein, eine Investition zu tätigen für das Erlebnis, für ein schönes Erlebnis mit dem Buch. Und eben, also in der Kindheit habe ich diesen Grafen von Monte Cristo und alles, was Alexandre Dumas geschrieben hat, gierig gelesen und zigmal gelesen und von vorne und von hinten und habe das alles erlebt. Und natürlich haben wir in diesen Geschichten auch so Fenster zu einem freien Leben entdeckt. Mhm. Also dieser Ausbruch aus dem Gefängnis, diese Wehrhaftigkeit der Protagonisten bei Alexandre Dumas, das haben wir gebraucht in der Diktatur. Und das konnte nicht verboten sein, weil das spielte ja zu den Zeiten Königs Ludwigs des 14. Und ja, die Zensur ist nicht drauf gekommen, dass es gefährliche Bücher sein könnten, die Staatsdoktrin unterminierten. Mhm. Aber so waren es. Also man liest ein Buch aus seiner Realität hinaus und findet die Fenster, die man gerade braucht, darin.
Okay, wir kommen zur zweiten Quizfrage. Und komm aber auf die Themen, die du gerade angesprochen hast, gleich auch nochmal, glaube ich, zurück. Aber pass auf, es kann jetzt, insofern passt der Bogen doch ganz gut, in die rumänische Literatur hineingehen. Ich habe zwei Erzählungen gegeneinander geschnitten sozusagen. Du kannst die wählen. Ist das folgende Zitat einmal von Mircea Eliade? Spreche ich ihn eigentlich richtig so aus? Mircea Eliade?
Ja, Mircea Eliade.
Eliade, okay. Siehst du, das E spricht man, Mircea Eliade, aus den magischen Geschichten, die Edith Silbermann übersetzt hat. Oder aber von Gianluca Caragiale.
Caragiale. Ja.
Caragiale, siehst du. Gianluca Caragiale. Aus diesem Band Humbug oder Variationen. Die hat Eva Ruth Wemme übersetzt. Und das ist in diesem sehr schönen Gugolz-Band in dem Verlag von Sebastian Gugolz erschienen, in dem du auch das Nachwort geschrieben hast. Also diese beiden Bände können es sein. Und das Zitat geht so. Mehr als jede andere erscheint mir die Zunft der Barbiere als besonders liebenswert. Das Rasiermesser ist verwandt mit Meißel, Pinsel, Kothurn, Geigenbogen, Federhalter, weiß ich was noch. Daher also die für alle Friseure bezeichnende, unwiderstehliche Neigung zu den schönen Künsten.
Das ist Caragiale.
Sehr gut.
Ja, ich liebe Caragiale. Und ich habe ihn für unübersetzbar gehalten.
Ja.
Und hab so gejubelt, als Sebastian Gugolz beschlossen hat, ihn übersetzen zu lassen. Meine Mutter hat Caragiale ins Arabische übersetzt.
Ach. Okay.
Wow. Und der gilt als so typisch rumänisch, weil er ganz viele Wortspiele hat, sehr viel, also seine Gedanken sind so wendig, dass sie die rumänische Sprache so noch wendiger machen, als sie schon ist. Mhm. Und die rumänische Sprache als lateinische Sprache ist schon sehr quirlig. Und ich habe mich gefragt, wie geht das auf Deutsch? Wie klingt das auf Deutsch dann? Weil die deutsche Sprache hat ganz andere Sätze und mit dem Verb am Ende und so wie ein Skorpionstachel, der alles ändern kann. Und wie wird diese Welt von Caragiale diese rumänische Welt zwischen den Kriegen aufgefangen mhm. in der heutigen deutschen Sprache. Es hat mich ja sehr begeistert, diese Übersetzung mhm. von Eva Ruth Wemme.
Ja, und ich finde ja auch mal wieder enorm, wie wenig man dann auch wieder über andere Weltsprachen aus der Literatur kennt, ne? Also Mircea Eliade kannte ich so als Religionswissenschaftler, ne? Da ist man ihm vielleicht schon mal begegnet, weil er viel auch, ne, über das Heilige und das Profane und so weiter nachgedacht hat. Aber ich kannte ihn tatsächlich überhaupt nicht als Autor. Das war mir neu, als du ihn so mit ins Gespräch gebracht hast. Und Caragiale ja genauso, von dem du aber ja auch im Nachwort dann schreibst, ne? Also wie unglaublich bekannt er in Rumänien ist, ne? Ist auf Briefmarken drauf und auf Geldscheinen und überall. Und dass sein Leben auch so unglaublich abenteuerlich war.
Und er
war,
hat in Berlin gelebt. Mhm. Also er hat seine letzten Jahre in Berlin verbracht. Und er hatte, ja, sein Haus war Begegnungsstätte für alle Intellektuellen, die nach Berlin kamen. Er war ein großer Opernfan wie ich. Und er hat auch mit der Politik kokettiert. Er war dann plötzlich auch Mitglied einer politischen Partei und seine politischen Reden, die eigentlich politische Reden persiflieren, also er kommt mit einer Persiflage, um dann doch ganz ernst zum Eigentlichen zu kommen. Die kann man heute lesen, als wären sie über die aktuelle Situation in Frankreich geschrieben worden. Mhm. Also ja, über Bolloré oder über die Medienlandschaft oder über die Verführbarkeit der Menschen, über die Sehnsucht nach der starken Hand. Und das ist so die Genialität der Literatur. Mhm. Und es hat mich sehr fasziniert, dass er so alles Mögliche gemacht hat aus einem Lebenshunger und aus einem Erfahrungshunger. Er wollte alles, er wollte sich nichts entgehen lassen. Und dass diesen Hunger habe ich auch und der bringt mich auch zur Literatur. Der ist es, der mich zur Literatur gebracht hat, weil ich finde, dass die Literatur der ultimative Erfahrungsort ist. Also hier kann man die ultimativen Lebenserfahrungen machen. Also ich habe auch alles Mögliche gemacht und mich hier auch in beim Film ausprobiert und ich war auch in der Politik in Rumänien und auch hier in der Schweiz war ich Mitglied der Kunst- und Politikpartei und Gründungsmitglied und bin bei der Antikorruptionsbewegung Resist Zürich dabei, die sich gegen die Korruption in Rumänien ist und Korruptionsgeschichten aufdeckt und also Literatur ist für mich nicht ein sich zurückziehen in den Turm, sondern in Hölderlins Turm. Es ist ein mitten im Leben sein und ein Spiegel der Gesellschaft. Autorinnen und Autoren haben ein feines Sensorium für die gesellschaftlichen Entwicklungen und nehmen sie auch vorweg in ihren Büchern. Mhm. Und deswegen bin ich eine begeisterte Leserin und übrigens auch eine begeisterte Mircea Eliade-Leserin. Mircea Eliade war in Rumänien und ist in Rumänien Schulstoff. Wie mehrere rumänische Autoren, die vor den Kommunisten geflüchtet sind, im Ausland geblieben sind und über Rumänien in Sehnsucht geschrieben haben. Das macht diese fantastischen Geschichten so aus, zeichnet sie aus, dass es eigentlich mehr um die Sehnsucht geht als um die Orte. Also es ist nichts Folkloristisches, das widerstrebt mir so. So ein Ort, diesen Folklorismus eines Ortes auszuschlachten. Mhm. Das wäre auch ein sehr leichter Kunstgriff. So ein bisschen Nationaltracht und lustige Ausdrücke und Sprichwörter und Wörter, die anders sind als, als die Deutschen, die unübersetzbar sind, so ein reinlegen. Aber er schreibt über zutiefst menschliche Empfindungen und er schreibt über die Sehnsucht. Und was mir auch sehr an ihn gefallen hat, und da sehe ich ihn da ähnelt er sehr dem Konstantin Brâncuși, der mich inspiriert hat zu meinem jetzigen Roman Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen, zu dem Bildhauer Konstantin Brâncuși. Beide waren Reisende, waren begeisterte Reisende und sind mit ihrer Kunst über alle Grenzen hinweggegangen. Also über Landesgrenzen hinweg, über Gender, über Geschlechtsgrenzen hinweg, über Zeitgrenzen hinweg. Mhm. Und das ist für mich Kunst, eben die Transzendenz, die Fähigkeit zur Transzendenz, die Fähigkeit durch alle Schichten des Seins hin zu gehen hin zum Eigentlichen. Mhm. Und ich habe, jetzt war ich mit der Übersetzung meines Bukarest-Romans, dem primären Gefühl der Schuldlosigkeit, vor Corona war ich noch auf Lesereise in Indien und habe unter anderem im Haus gelesen, in das Emir Çelebi seine große Liebesgeschichte zur Tochter seines indischen Meisters erlebt hat, eine Liebesgeschichte, die er auf sehr indiskrete Art und Weise in seinem ersten Roman Maitreyi dann ausgeschlachtet hat. Ja. Okay. Und dieser Ort, dieses Haus ist eine Schule jetzt. Und da habe ich unvorsichtigerweise gesagt, oh, und ich bin eine große Mircea-Eliade-Leserin. Und das kam nicht gut an, weil man, ja, und über Mircea-Eliade bin ich auch zu dieser Frage gekommen, inwiefern man sein Leben und vor allem das Leben der anderen für die Kunst ausschlachten kann. Also was darf man alles für die Kunst? Und das beschäftigt mich jetzt vor allem als Mutter. Oder? Darf man wie ein Thomas Mann seine Kinder als Material nutzen für die Kunst? Gibt es Anstandsgrenzen und hindern diese Anstandsgrenzen eine Künstlerin zur absoluten Wahrheit zu gelangen und zum authentischen Ton? Ja, das behandle ich in meinem jetzigen Buch.
Genau.
Diese Frage.
Genau, du hast schon ganz viel so angedacht, wonach ich dich auf jeden Fall fragen wollte, auch aufgrund dieses Zitates, ne, wo Caracciale ja irgendwie sagt, der Friseur, der Barbier ist wie ein Künstler, was natürlich zwangsläufig dann auch zu dieser Frage führt, die dich auch in diesem aktuellen Roman Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen so sehr umtreibt, nämlich diese Frage danach, was ist Kunst? Und vielleicht nehmen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch kurz mit in diesen Roman, nämlich um zu erzählen, dass er auf zwei Zeitebenen erzählt wird. Ne? Also das eine ist diese Zeit um 1926. Du hast ihn schon öfters genannt. Konstantin Avis ist da die Hauptfigur, ein Künstler, ein bildender Künstler, der kommt nach New York. Der will, hat das Versprechen, eine große Einzelausstellung zu bekommen und ja, bleibt am Zoll ein bisschen hängen. Ne? Da sagen die Zollbeamten, dann willst du uns veräppeln, Junge, weil er eben ne, so eine Statue, der Vogel im Raum mit dabei hat. Und sie sagen, naja, das ist ja eigentlich quasi nur Messing, dafür musst du verzollen, so, ne? Und er sagt, nein, aber das ist doch Kunst. Und daraufhin entspannt sich eben dieser ganze Bogen des Romans. Das ist die eine Zeitschiene, die immer wieder vorkommt. Und das andere ist eben Dora, die Autorin, die über Konstantin Avis eben schreibt und nachdenkt. Und du hast es auch schon erwähnt, Konstantin Brancusch ist das Vorbild für eben diesen Avis. Und das ist tatsächlich ein historischer Fall, dass es diese Zollsituation eben mit Konstantin Brancusch gab. Also vielleicht so mal als Grobstruktur, damit alle ein bisschen folgen kann über das, was wir jetzt erzählen. Aber ja, die Frage, was eigentlich Kunst ist, ist das nur Messing, sind das nur Haare? Was ist Kunst eigentlich? Ist das, was dich umtreibt? Und das finde ich eine hochspannende Frage, weil sie ja auch, oder das wäre vielleicht meine erste Frage jetzt an dich, weil sie sich vielleicht für jede Kunstform auch anders erzählen lässt. Also lässt sich über was Kunst ist, anders darüber sprechen, wenn wir über bildende Kunst sprechen, als wenn wir über Literatur sprechen?
Ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube, Kunst ist ein Aufstreben. Das kann man für alle Kunstformen sagen. Ich komme auch vom Film. Ich finde auch beim Film, also da Kunst ist ein Wagnis. Kunst ist ein sinnliches Erlebnis. Wobei alles, was meine Protagonisten im Buch über Kunst sagen, auch situativ ist. Und im Laufe des Buches kommen immer so Aussagen über das, was man von der Kunst erwartet und mögliche Erklärungen für den Grund, warum man trotz der Prekarität, in die man sich als Künstlerin und als Künstler auch begibt, die trotz der Abhängigkeiten, in denen man dann leben muss, warum man trotz allem immer noch Kunst machen möchte. Es kommen eben wie im Leben nie die endgültigen großen, also endgültige Sätze, sondern es bleibt eine Selbstbefragung. Und die Sätze, die aber in einem bestimmten Moment fallen, haben ihre Plausibilität in dem Kontext.
Mhm. Genau, und ich habe mir ja natürlich auch so den einen oder anderen Satz rausgeschrieben. Ne? Das ist wahrscheinlich dann so der Klassiker, ne? Wenn es an einer Stelle auch heißt, meine Kunst ist nicht extravagant oder skandalös, nur ein Flug, ein Schweben, ne? Wo ich mich auch fragte, ja. Inwiefern ist vielleicht dieses Schweben eine Definition oder vielleicht natürlich, was man sich immer wieder auch fragt, ne? Wenn man es sich abgrenzt gegen Extravaganz und Skandal, inwiefern ist es dann sowas wie Schönheit, die auch Kunst auszeichnet, all das. Aber ich glaube, es ist, wie du sagst, es ist ja im riesigen Diskurs, was Kunst ist, irgendwie enthalten, sich an allen diesen Begrifflichkeiten irgendwie entlang zu definieren und abzuarbeiten vielleicht auch. Das
die genau, aufzureiben. Mhm. Genau, mhm. Genau. Und ich habe als ich den Roman geschrieben habe, habe ich mir auch die Akte dieses Prozesses von Konstantin Brancusch gegen den amerikanischen Staat durchgelesen. Und dieser Prozess kommt dann auch im Roman am Schluss vor, weil alles, was in diesem Prozess gesagt wurde, über Kunst auch heute noch genauso gesagt wird. Also was ist Kunst? Muss Kunst eine genaue Abbildung unserer Realität sein, um erkannt zu werden als Kunst? Oder kann Kunst ein zutiefst individueller Ausdruck sein und damit gleich, denke ich, politisch? Man hat mich zu diesem Roman auch immer wieder gefragt, ja, ist es ein politischer Roman, oder? Also, weil der Roman davor, mein Gesellschaftsroman mit Vampire, die nicht sterben, wurde sofort als politischer Roman gehashtaggt. So, es geht darin um diese Sehnsucht nach der starken Hand, mhm. nach dem gestrengen Führer, mhm. Der siehe da auch unser Wahlverhalten so bedingt und sich in unserem Wahlverhalten niederschlägt. Und jetzt ist es so ein ganz leichtes Buch über Kunst und Schönheit und Wahrnehmungen am Meer und über das, was eine Künstlerin zur Kunst inspiriert. Wo ist die politische Botschaft? Und ich und würde sagen, dass die Kunst an sich politisch ist, weil es ist der Ausdruck einer Individualität. Es geht um eine individuelle Stimme. Und mit der individuellen Stimme fängt überhaupt die Politik an. Also in einer Stimme gibt es so viel Reichtum, gibt es eine ganze Welt in einem Ausdruck, gibt es sogar viele unterschiedliche Möglichkeiten von Welten. Und das ist sehr politisch, aber es ist in einem versonnenen Ton. Es kommt in einem versonnenen Ton daher und es ist nicht mit dicken Pinselstrichen gemalt. Und das auch Konstantin Avis fürchtet, dass er in diese Kunstwelt neben einem Duchamp, neben dem Pissoir, untergeht mit seinem Vogel.
Ja, ja.
mit seinem harmlosen Vogel. Also mit seinem harmlos anmutenden Vogel. Und er bringt diesen Vogel nach New York und er muss eine große Demütigung erfahren beim Zoll. Er kann seine missliche Lage elegant überspielen. Und das hat mich gestärkt beim Schreiben, so dass ein Künstler eben diese misslichen Lagen elegant überspielen kann und er immer wieder eins aufs Dach kriegt und dann doch elegant bleibt.
Und mir ging es aber auch, weil du gerade gesagt hast, die Rezensionen irgendwie fragen nach dem politischen Gehalt zu dem vorherigen Buch.
Nicht alle.
Oder einige,
aber genau, immer aber wieder. Und ich glaube, das ist so ein Maßstab für Seriosität heutzutage. So, was sagt es, also was lernen wir daraus für unsere Gesellschaft? Und es sind auch diese Formate, also jetzt hast du so ein schönes Format mit den Kapriolen und ich denke tatsächlich, dass Kunst mit Kapriolen, mit den Kapriolen entsteht und aus der Freiheit Kapriolen zu schlagen heraus. Also es ist, die Kunst ist ein Abschweifen. Und ich finde auch, die schönsten intellektuellen Diskussionen sind die, in denen man zu ungeahnten Themen kommt, die so nicht angesetzt waren. Aber ich habe den Eindruck, heutzutage, weil wir alle so, auch so gehetzt sind und schnell zum Punkt kommen möchten und auch mit der Kunst, auch die Kunst so verhashtagen müssen. So, das ist das auch mit Amazon, oder?
Ja,
so, das ist ein Buch für die Leser von. Danke.
Ja, genau.
So. Und dass da sehr schnell nach dem Lerninhalt gefragt wird. Und diese Frage erinnert mich eigentlich an meine Kindheit in der kommunistischen Diktatur. Da hat die Lehrerin auch immer gefragt, was will uns der Autor damit sagen? Was lernen wir daraus? Und ich habe diese Frage gehasst, weil für mich war die Literatur von Anfang an, mit diesen ganz kleinen Texten beginnend, so ein Ort, an dem ich mich erleben habe können. Also es war ein Spiegel immer. Es ging immer in allem, was ich gelesen habe, um mich. Und es war immer eine Selbstbefragung. Und es hat mich weitergeführt in meine Gedanken. Also es war nicht so, was lernen wir daraus? Was für Sätze können wir uns daraus kopieren, auswendig lernen und im entscheidenden Moment fallen lassen, damit wir klug daherkommen.
Genau. Aber was ich auf jeden Fall fand, dass für mich haben die beiden Bücher, Die nicht sterben und Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen, die haben unterschiedliche Farben. Weißt du, wie ich meine? Ich finde, ja. Der Vorläuferroman, der ist eine Art, strahlt eine unglaubliche Dunkelheit aus, ne? Also so eine Düsterkeit, so. Und das jetzige Buch ist, hat eine unglaubliche Helligkeit, Licht durchflutet. Also ich habe diese beiden Bücher tatsächlich farblich so unglaublich vor mir gesehen und das ist mir jetzt einfach aufgefallen, wie komplett unterschiedlich sie von meinem inneren Auge farblich aufgeschienen sind.
Ja, nicht wahr? Es freut mich sehr, dass du das sagst. Und dass meine Bücher zu dir gefunden haben, weil die Bücher sind immer nur so gut wie die klügsten Leserinnen. Und es ist so. Und doch gibt es bestimmte Themen, die sich auch im neuen Buch wiederfinden. Das habe ich nicht beim Schreiben gemerkt, wie bei den Lesungen, die ich jetzt seit einem halben Jahr mache. Es ist zum Beispiel das Motiv des Spiegels. Spiegeln auch im Vampirroman.
Ja, das ist gut.
Natürlich, oder?
Na klar. Weil sie
die Vampire entlarven und weil es da in dem Buch um die eben die Vampire geht, die modernen Vampire, die sich nicht sehen können, die sich nicht selber reflektieren, sondern immer nur die anderen sehen, über die sie rachesüchtig herziehen. Also es hat etwas Entlarvendes, ein Spiegel. Und in diesem Buch sind die Spiegel ein Portal. Also es ist die zentrale Szene im Buch für mich beim Schreiben, also die Szene, mit der ich, um die ich den ganzen Roman gewoben habe, ist die Szene mit dem Kindermädchen Macedonia, das ins Wasser geht und die Schriftstellerin schaut ihr vom Fenster aus zu, sieht diese Macedonia mit ihrem Badeanzug. Sie hat Macedonia ihr Badeanzug ausgeliehen und betrachtet sie wie ein alter Ego, weil sie hatte die gleichen Haare und ein weißes Hütchen auf dem Kopf und sie sieht sie mit ihrem Sohn ins Wasser gehen. Das hätte sie sein können, wenn sie sich nicht darauf kapriziert hätte, im Hotelzimmer zu sitzen und zu schreiben. Sie kann eh nicht schreiben in dem Moment, muss aus dem Fenster schauen auf das Leben, das ihr entgeht. Und sie sieht diese Macedonia ins Wasser gehen, immer weiter, immer weiter, immer weiter ins Wasser und schaut ihr zu, was wird sie machen? Wird sie sich jetzt die Haare nass machen? Wird sie sich die Haare hochstecken? Was macht sie mit dem Hütchen? Und dann sieht sie, wie Macedonia das Hütchen vom Kopf nimmt, es auf die Wasseroberfläche legt, wie auf einen Tisch, und dann daneben abtaucht. Und diese Szene, die einer Frau mit weißem Hütchen, dass das Hütchen auf die Wasseroberfläche legt und dann daneben abtaucht, das war die Nukleus-Szene für das Buch.
Wie toll. Ja, das ist spannend, also dass du das mit dem Motiv des Spiegels erzählst, weil mir es auch ging, dass ich das Gefühl habe, auch als Motiv, das sich durch alle Bücher zieht, ist dieser Gedanke, wie sich Zeit eigentlich spiegelt in wiederum anderen Zeiten oder Dinge wiederkehren. Also insofern fand ich, als du Mircea Eliade genannt hast, irgendwie so spannend, weil er, wie gesagt, auch Religionswissenschaftler und Philosoph ist. Und es gibt von ihm ja dieses Buch auch Kosmos und Geschichte, der Mythos der ewigen Wiederkehr. Also, dass die Dinge auch immer einfach wiederkommen, so, ne, in so einem mythologischen Gedanken. Und das dachte ich, ja, das wird in deinen Büchern eigentlich auch immer wieder verhandelt, wie durchlässig vielleicht Zeit auch irgendwie ist, ne? Das haben wir in Die nicht sterben, wo Vlad der Fähler, also diese Dracula-Figur, wiederkehrt, nicht zu sterben vermag. Und Und ja, beim Vogel, sage ich mal zum Roman, ist es ja auch, ne, dass wie kleine Motive sich auch immer wieder durch die Zeiten schlängeln, ne? Sei es der gelbe Vorhang, der in der einen oder anderen Zeitebene weht und so weiter. Also es sind so durchlässig scheint mir die Zeit in vielen deiner Romane.
Ja, das ist eine gute Beobachtung. Mhm. Stimmt. Das beschäftigt mich sehr, inwiefern wir etwas erleben, was noch nie da gewesen ist. Und inwiefern wir aus Ignoranz meinen, Aussagen zu machen, zum ersten Mal in der Geschichte Aussagen, die aber vor 100 Jahren gemacht wurden. Und auch mit der Frauenemanzipation oder dem Feminismus. Also in manchen Dingen waren die Frauen in den 20er Jahren noch genauso weit wie wir, aber das haben wir vergessen und das wurde also mit dem Weltkrieg und wurde das alles kaputt gemacht und wir haben das alles vergessen. Und deswegen steige ich im Roman Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen mit einer Damenwahlszene ein. So mit einer, und mit einer Filmszene ein. Mhm. Und in die es um Flirt geht. Also es beschäftigt mich auch, ja, inwiefern wir mit der Emanzipation doch noch das Sinnliche der Umwerbung und der Umwerbung mit Uneindeutigkeiten zulassen.
Jetzt haben wir schon so lange gesprochen, aber zum Abschluss mag ich dir zumindest noch eine Quizfrage mit auf den Weg geben, sozusagen. Wahrscheinlich kommen wir gar nicht mehr viel zum Sprechen darüber, aber zumindest musst du sie noch gehört haben, liebe Dana, oder?
Ja, gerne. Genau. Ich liebe diese Quizfragen.
Wir können noch eine Stunde weitermachen, glaube ich.
Eben, das gehört zu den Kapriolen dazu. Dass sie nie aufhören.
Genau. Pass auf, du kannst wählen zwischen Max Frisch, seinen Tagebüchern 1966 bis 71 oder aber ist das Zitat von Thomas Mann, Mario und der Zauberer, ein tragisches Reiseerlebnis, dessen Anfangsszene mich ja auch ein bisschen fast wie nach Ligurien in deinem Roman geführt hat. Aber genau, wir hören das Zitat. Wahrscheinlich kann man vom Nichtwollen seelisch nicht leben. Eine Sache nicht tun wollen, das ist auf die Dauer kein Lebensinhalt. Etwas nicht wollen und überhaupt nicht mehr wollen, also das Geforderte dennoch tun, das liegt vielleicht zu benachbart, als dass nicht die Freiheitsidee dazwischen ins Gedränge geraten müsste.
Das ist Mario und der Zauberer.
Ja, genau.
Das ist so eine schöne Szene. Und das ist eine, ich liebe diese Novelle, sie ist so klug und so aktuell. Also sie hat über die Zeit überhaupt keinen Staub angesetzt. So sensibel. Und ich nehme sie immer wieder hervor. Ich bin auch Mitglied im Vorstand der Thomas Mann Gesellschaft Zürich und befasse mich viel mit Thomas Mann. Und ich finde, was er auch an Reflexionen über Ethik und Ästhetik angestellt hat, beantwortet mir viele Fragen, die ich selber immer wieder habe heutzutage, eben Ethik und Ästhetik. Ich finde einerseits, dass der Künstler, die Künstlerin unendliche Freiheiten haben muss und andererseits denke ich, dass es doch auch ethische Verpflichtungen gibt. Und dann wiederum, jetzt in letzter Zeit bin ich zum Schluss gelangt, dass die Ästhetik ja etwas Hinaufstrebendes ist, also dass die Kunst eine Vertikale ist und dass die Kunst per se ethisch ist. Es sei denn, es ist Propaganda. Und aber dass das mit Sinn für mit einem Sinn für das Ästhetische, können wir es ganz schnell riechen, ganz schnell erkennen und wegwischen aus unserem Leben und uns eben der Schönheit hingeben.
Na, wenn das kein schönes Schlusswort ist, liebe Dana, oder? Wir hätten, glaube ich, noch eine ganze Stunde sprechen können. Ich hatte noch so viel an Fragenmaterial, aber es war ein wunderbares Gespräch. Ich danke dir sehr herzlich und du hast 3 von 3 Quizfragen richtig beantwortet. Also herzlichen Glückwunsch.
Danke dir, liebe Caroline. Darauf heben wir nächstes Mal das Glas zusammen.
Genau, unbedingt. Auf, sehr, sehr gerne.
Das Leben als Schriftstellerin.
Genau.
Auf das schöne Leben,
weil das dürfen wir vielleicht verraten noch ganz am Schluss, dass wir uns manchmal SMS oder WhatsApp-Nachrichten schreiben mit dem Hashtag Writers Life, wie das genau. Leben einer Schriftstellerin auszusehen hat oder vielleicht auch gerade nicht auszusehen hat, hinter den Kulissen sozusagen und nicht vorne auf der Bühne. Also genau, auf mehr Hashtag Writers Life.
Da müssen wir zusammen ein Buch herausgeben.
Ja.
Hashtag Writer's Life.
Genau. Das ist doch mal
wird gut. Viel Überraschendes enthalten.
Genau.
Ja.
Genau. Also, liebe Dana, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und herzliche
Danke
Grüße
dir.
Nach Zürich. Mach es gut, bis ganz bald.
Danke dir, alles Liebe.
Kapriolen.